Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Nie wieder ist jetzt. Dieser Slogan prägt mittlerweile unsere politische Gegenwart und meint doch die Vergangenheit, unsere Erinnerungskultur, unser Gedenken an und das Nachdenken über den Holocaust. Doch welche Art von Erinnerung brauchen wir heute wirklich? Welche Rolle spielen dabei konkrete Orte und ihre Geschichte? Der Ulrichsschuppen in Bremen ist so ein Ort, einer von vielen, in den 1920er Jahren als Warenlager im Hafen gebaut. Im Zweiten Weltkrieg war er zwischen 1942 und 1945 ein Lager für Zwangsarbeiter. 983 Männer wurden dort geschunden, 10 bis 12 Stunden täglich, 7 Tage die Woche. Nach dem Krieg geriet das alles wie so oft in Vergessenheit. 2018 wurde das Gelände an einen Unternehmer verkauft, der einen Ort brauchte, um Rohkaffee zu lagern. Ein Jahr später wurde der historische Schuppen abgerissen. Im selben Jahr hat die Musikerin und Künstlerin Michaela Melian in Bremen den Roland-Preis für Kunst im öffentlichen Raum erhalten. Sie hat sich in vielen ihrer Arbeiten bereits mit der deutschen Geschichte vom Holocaust bis zur RAF auseinandergesetzt und sich nun der Erinnerung an die Gewaltgeschichte dieses Ulrichsschuppens angenommen. Und jetzt ist der, wie es heißt, Gedenkort Lager Ulrichsschuppen der Öffentlichkeit übergeben worden. Michaela Melian begrüße ich jetzt im Studio in München. Frau Melian, wie sind Sie denn überhaupt auf den Ulrichsschuppen aufmerksam geworden?
Also ich wusste vom Ulrichsschuppen gar nichts, muss ich sagen. Ich habe eben 2018 diesen Roland-Preis der Stadt Bremen bekommen für Kunst im öffentlichen Raum. Und dann hat sich eben aus der Stadtgesellschaft heraus, speziell aus dem Gebiet Walle, wo im alten Industriehafen diese Ulrichsschuppen gelegen haben, eine Historikerin bei mir gemeldet, die mit einer Initiative zusammen und der Universität schon lange zu dieser Geschichte der Zwangsarbeiter in den Bremer Häfen und der Industrie und der Landwirtschaft forscht. Und dann eben das eingefädelt, weil es beinhaltet eben dieser Preis, dass man vielleicht der Stadt Bremen ein Kunstwerk im öffentlichen Raum schafft. Das ist eigentlich bisher fast immer geschehen, dass diese PreisträgerInnen dann eben etwas für Bremen herstellen. Und bevor es bei mir dazu kam, weil da kam ja dann, wie wir alle wissen, Corona dazwischen, haben die sich gemeldet bei der Stadt und auch bei der Stiftung des Roland-Preises und vorgeschlagen, ob ich nicht das machen könnte, weil sie haben sozusagen die Recherche, haben die Archive. Sie haben auch schon geklärt gehabt, dass auf diesem Gelände der ehemaligen Ulrichsschuppen dort ein Bereich freigehalten wird, wo man eben einen Gedenkort einrichten könnte. Und die Stadt und die Stiftung würden eben das Geld geben. Also war das ein gutes Zusammentreffen von mehreren Akteurinnen. In dem Fall sehr weiblich besetzt, muss ich sagen, weil die Leiterin dieses Archivs der Stadt Bremen, die sich mit dieser Geschichte beschäftigt, Angela Piplak, die kannte ich schon aus anderen Zusammenhängen und der war das alles zugeflogen, dass sie gedacht hat, diese Gelegenheit muss sie beim Schopf ergreifen. Und ich fand es natürlich wunderbar, wenn aus der Stadt heraus so eine Idee da ist, was ich leisten könnte, als wenn ich jetzt mich mit der Stadt beschäftige, die ja auch eine ganz lange Geschichte schon hat mit Kunst im öffentlichen Raum und sehr viele Denkmäler und Mahnmäler auch hat, um zu sehen, wo ich da überhaupt einen Platz für eine Intervention finde, war mir das natürlich ganz recht, dass da schon ein Bedürfnis da war für eine bestimmte Handlungsweise, die sie sich von mir erhofft haben.
Ja, so ein Bedürfnis ist auf der einen Seite, so ein Auftrag dann auf der anderen Seite. Wie erschließt man sich dann so einen Ort oder wie haben Sie sich den erschlossen?
Es geht natürlich erstmal los. Man kriegt diesen Anruf, dann könnten Sie sich das vorstellen und so weiter. Dann bin ich natürlich nach Bremen gefahren, habe mir den Ort angeschaut, habe mir das Archiv angeschaut und ich bin jetzt natürlich nicht zum ersten Mal in Bremen gewesen, habe mich mit den ganzen Leuten, die damit zu tun haben, getroffen und viele Fotos gemacht und so weiter und Fotokopien aus den Archiven oder mir Dateien schicken lassen, dann erstmal wieder nach Hause gefahren und dann überlegt, wie man vorgehen könnte. Und es war natürlich schon ziemlich klar definiert, weil an der Stelle, wo einer dieser Ulrichsschuppen-Historie stand am alten Getreidehafen, war eine 100 Quadratmeter, also 10 mal 10 Meter große Fläche freigehalten worden. Der Rest ist extrem eng zugenutzt, würde ich, oder genutzt, also entweder durch Lastwagenverkehr, die Straßen oder eben die Gelände mit sehr turmhoch gestapelten Container- oder Lagerhäusern. Von daher war klar, es ist auch nicht leicht, da sich was zu überlegen, weil es eigentlich ein Industriestandort ist, wo jetzt Leute nicht unbedingt spazieren gehen.
Zugleich ist es ein Ort, der authentisch auf eine Weise ist, weil da das wirkliche Geschehen stattgefunden hat. Diese Recherche, die Sie betrieben haben, gehört die ja dann eigentlich schon zur künstlerischen Arbeit dazu?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. In meinem Fall immer, weil die Ideen ja auch damit kommen, wenn man die Orte sieht, wenn man das Material liest, was es dazu gibt, von den Berichten, wie gehen die anderen Archive mit der Geschichte um, wie sehen andere Denkmäler in der Stadt aus. Also der Ort hat schon eine sehr hohe Eindrücklichkeit, weil er auch heute natürlich noch ganz stark durch Arbeit und Warenverkehr definiert ist, also ist laut und auf jeden Fall nicht fürs Flanieren einladen. Und aber interessanterweise ist ein paar hundert Meter weiter ist eben ein altes Lagerhaus der Firma Haag. Da gibt es ein wunderschönes altes Café. Also es gibt durchaus Leute, die sich dort auch hinfinden, weil man auch an dem alten Getreidehafen auch dann schön entlang gehen kann und die Geschichte eigentlich des Warenverkehrs, wie die Waren am Wasser ankommen und dann gelagert werden und umverladen werden auf die Bahn zum Beispiel oder auf Autos, heute natürlich auf LKWs, gut verfolgen kann.
Es gibt so einen radikalen Gegenort in Bremen, also auch einen Erinnerungsort, den U-Boot-Bunker Valentin. Das ist ein unglaubliches Monument, auch der Zwangsarbeit gewesen, weil dort U-Boote gebaut wurden in einem Bunker, der jetzt noch zum Teil erhalten ist. Eine 100 Meter lange Halle, unglaublich bedrückend das Ganze. Das ist jetzt ein anderer Ort. War das für Sie leichter oder schwerer, sich so einen Ort, der jetzt industriell genutzt wird, anzueignen?
Also wenn ich mir eine Idee entwickeln muss für den Ort oder ein Konzept, dann habe ich mir natürlich diese ganzen Orte, die es in Bremen gibt. Und da ist eben dieser Bunker Valentin ist eigentlich der wichtigste Ort, weil er der zentrale Gedenkort ist, der aber auch nicht zentral in der Stadt liegt. Und er hat natürlich durch die Architektur eine unglaubliche Brutalität. Und den Ort, den ich bestühlen sollte, war eben natürlich eine Auslöschung stattgefunden oder eine Überformung von heute, weil die Schuppen wurden ja 2019 abgerissen. Und wenn man historische Fotos ansieht, aus heutiger Perspektive sieht es fast idyllisch aus, weil es eine wunderschöne Schuppenarchitektur ist, die aus dem frühen 20. Jahrhundert eben sehr schöne, fragile, kleine Klinkerbauten eigentlich sind. Die sind nicht wirklich klein, aber auf diesen Fotos, die man hat, sehen sie eigentlich ganz anders als heute. Diese Lagerhallen, die eigentlich wie riesige Kisten aussehen, haben sie noch irgend so ein Verhältnis natürlich zu anderen Gebäuden. Und das ist jetzt so die Schwierigkeit, wie bringt man sowas wieder her, weil so ein paar Straßen weiter stehen noch, glaube ich, 6 Schuppen stehen noch, aber es sind natürlich sehr, sehr viele abgerissen worden. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man da rumläuft und vielleicht nur ein paar hundert Meter weiter ein Café findet? Und immer wenn ich da war, war es meistens entweder extrem windig, es hat geregnet, es hat auch mal geschneit. Im Sommer dann ist es drückend heiß, weil da ist natürlich auch kein Baum und nichts. Also man kann sich dann so von der Witterung sehr gut die Situation natürlich vorstellen, der Leute, die dort unter diesen sehr harten Bedingungen arbeiten mussten. Und der Ort sollte natürlich auch, das war der Wunsch natürlich der Auftraggeber, symbolisch platziert sein für diese sämtlichen an die 75.000 Zwangsarbeiter, die in Bremen da arbeiten mussten.
Also, in 200 Lagern, ja.
Ja, in 200 Lagern, und das waren ja nur, diese Schuppen waren ja nur 2 Schuppen von diesen an die 200 Lagern. Also genaue Zahlen hat man ja nicht.
Wie haben Sie sich denn dieses Gelände angeeignet? Was haben Sie gemacht? Was sieht man jetzt da?
Also ich war dann eigentlich von dem Platz irgendwie auch sehr berührt, muss ich sagen, weil diese Container, die den eigentlich umschließen, diesen 10x10 Meter Platz, und vorne fahren die Autos vorbei, die LKWs, hat man fast wie eine sehr eindrückliche Bühne. Und dann, wenn man sich um 180 Grad rumdreht, dann sieht man eben noch eine Fassade von einem alten Schuppen. Und da war mir dann aufgefallen, dass der so ungefähr fast auf diese Fläche passt, wenn man ihn umlegen würde. Das kam mir ziemlich schnell, die Idee, weil auch Angela Piplock von dem Archiv, die hatten auch Steine aufgehoben, damit ich mir das angucken kann. Und erst in der Recherche ist mir auch klar geworden, erst nach 1945 gab es einen anderen Ziegel. Diese Ziegel von diesen Gebäuden sind andere Ziegel. Das sind eben Reichsziegel und die sind auch dort in der Gegend gebrannt worden. Und da mussten wir dann eben Ziegel dafür suchen für mein Projekt, weil ich eben genau eine vereinfachte Form der Fassade auf den Boden legen wollte. Und das war eigentlich fast das Schwierigste an dem Ganzen, weil wir eine Firma finden mussten, oder es gab zwei Firmen, die wir gefunden haben, die mit historischen Baumaterialien arbeiten. Und die mussten wir dann immer in die Materialproben mitnehmen und dann in die Materialprüfung der Stadt Bremen schicken, damit auch klar ist, dass wir die verarbeiten dürfen, dass die das aushalten, dass wir sie auf den Boden verlegen, weil die meisten Ziegel werden ja in der Senkrechte verbaut. Deswegen haben die eine andere Dichte als die Ziegel, die man für die Fläche auf dem Boden nimmt, als für Pflasterung. Die sind viel länger gebrannt. Und das war für mich auch eine sehr tolle Erfahrung, wie wir rumgefahren sind zu diesen Baustoffhändlern und man schon mit dem, wenn man an die Steine klopft, eigentlich hören kann, wie die Dichte ist, ob wir die vielleicht einschicken können und gucken, ob wir sie verwenden können. Weil je höher ein Stein klingt, desto mehr weist er das Wasser ab, desto härter ist er.
Reale Ziegel, also aus dieser Zeit, nicht die des Schuppens selber, aber der reale Ort. Wie wichtig sind denn diese authentischen, ich nenne es mal Marker, für erinnerungskulturelle Arbeit?
Also ich meine, das ist natürlich immer ein Abwägen mit den heutigen Zusammenhängen, weil natürlich alles weitergeht und man nicht alles lassen kann. Gleichzeitig denke ich, war das eine sehr gute Lösung jetzt in Bremen an diesem Hafen, der natürlich ein ganz, ganz wichtiger historischer Standort für die Stadt ist. Er heißt ja nicht umsonst Fabrikenhafen. Also dort ist eigentlich der Reichtum der Stadt auch generiert worden und natürlich die ganz, ganz harte Arbeit geleistet worden. Und in vielen Städten sind ja diese Orte inzwischen natürlich ausgelagert worden, weil ganz anders die Arbeitsabläufe, speziell dem Warenverkehr, anders stattfinden. Wenn man jetzt an eine Stadt wie Marseille zum Beispiel denkt, dann ist dieser alte Hafen, wo vor noch nicht mal 100 Jahren Leute wirklich unglaublich arbeiten mussten, ist das nicht mehr zu sehen. Das ist nur noch Tourismus. Und deswegen denke ich schon, dass an solchen Orten auch wichtig ist, dass so Markierungen bleiben, dass man sich das vorstellen kann.
Sie nennen das ja ein Denkort und nicht ein Mahnmal oder Denkmal. Was ist denn der Unterschied zu Denkorten oder Erinnerungsorten?
Also den Titel habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das war von der Stadt dann so formuliert. Der heißt Gedenkort Lager Ulrichsschuppen. Und ich denke, man kann natürlich genauso Erinnerungsort sagen. Ich finde die Worte Erinnerungsort und Gedenkort schöner als Mahnmal, weil das Wort Mahnen irgendwie einfach auch ein bisschen schwierig ist in den Zusammenhängen. Ich finde es schon wichtiger, dass diese Orte, wenn man sie markiert und wieder was dort sichtbar macht, was sich mit dem Heute vernetzt, dann funktioniert es besser mit den Worten Gedenken oder Erinnern, weil Erinnern ist ja nur möglich, wenn ich aus einer heutigen Perspektive auch auf was drauf schaue und es kontextualisiere, was heute mir damit wichtig erscheint.
Was ist denn der genuine Beitrag von Kunst bei der Erinnerungsarbeit?
Ich denke, Kunst hat viele Möglichkeiten, diese Orte zu bespielen, ohne dass es ein reiner Lernort ist. Also an diesem Ort speziell jetzt, wo diese Lager Ulrichsschuppen standen, ist ja nichts mehr sichtbar. Und es gibt aber diese Schichten natürlich, die dort da sind. Was passiert hier heute? Was ist damals passiert? Was ist dazwischen passiert? Und so weiter. Und das weist ja an viele Orte auch in der Stadt und erzählt viele Geschichten über die Menschen, die Arbeitsbedingungen, den Warenverkehr und so weiter. Und Kunst kann dafür natürlich eine ästhetische Formulierung finden, die vielleicht auch neugierig macht und vielleicht auch affiziert und die Menschen eher dazu verführt, sich auch damit zu beschäftigen und sich damit zu identifizieren, auch mit dieser Geschichte.
Ja, man kann auch so eine zweite Ebene darüber legen. Also ich denke gerade an Zeichnungen, die Sie angefertigt haben, eben von diesen Ulrichsschuppen, Fassaden, von der Sichtbarkeit, die dann zum Teil abstrakt geworden sind oder immer weniger eindeutig. Das sind Nähmaschinenzeichnungen der Fassade des Schuppens. Welche Rolle spielt denn jenseits der besonderen Ästhetik? Also man sieht so Fäden, so was zart-reliefartiges, die Linien sind unterbrochen. Welche Rolle spielt denn das Maschinenartige bei der Herstellung? Nähen ist ja Arbeit, in der heutigen Welt häufig ausgeübt von Frauen, vielleicht sogar unter den Bedingungen, die der Zwangsarbeit nicht ganz unähnlich sind. Spielt das auch so eine Rolle für Sie, wenn Sie an sowas rangehen?
Also die Nähmaschine habe ich schon sehr lange als Werkzeug oder Maschine, mit der ich kollaboriere. Und mir gefällt eben eigentlich sehr gut dabei, dass ich mich mit der Maschine einigen muss, wo es hingeht, und dadurch auch immer so eine gewisse Loslassen in der Zeichnung da ist, dass ich nicht alle Gesten bestimmen kann. Es ist immer so eine gewisse Écriture-Automatik im wahrsten Sinne des Wortes dabei. Und es ist eben, wie Sie schon sagten, eine ganz fragile Zeichnung, die immer nur durch so einen kleinen Nähstich passiert. Und gleichzeitig ist es aber auch in einer gewissen Weise brutal, weil ich ja auf Papier nähe und das Papier eigentlich gelöchert wird und zerstört wird. Und was mir so konzeptuell an dieser Herstellungsweise gut gefällt, ist eben, dass ja in der Nähmaschine verschlingen sich ja in dem Moment, wo diese Linie entsteht, zwei Fäden, einer von unten und einer von oben. Und wenn ich an dem Faden ziehe, das kennt jede Person, wenn man an einem Faden zieht, der einen Knopf befestigt hat, wenn man dann zieht, dann geht die Naht auf. Und dann würde eigentlich nichts mehr übrig bleiben, außer einer gelöcherten Spur auf dem Blatt. Also man braucht es gar nicht wegradieren, man kann dran ziehen. Und das ist auch so ein bisschen, was ich natürlich mit dieser Arbeit im öffentlichen Raum, die bleibt ja auch fragil, wie die Ziegel jetzt auf dem Boden liegen. Ich hatte jetzt auch schon so ein bisschen Sorgen, weil da so riesige Laster um die Ecke fahren. Die Straßen sind nicht sehr breit. Könnte auch mal jemand nicht genau aufpassen und einfach über den Gedenkort drüber brettern. Und dann weiß ich nicht, was dann mit den historischen Ziegeln passiert. Und ein bisschen geht es natürlich auch darum, dass man vielleicht auch mit dem Auge auch so eine gewisse Sorgfalt natürlich oder so eine Fragilität erkennen kann.
Das ist ja nicht Ihre erste Erinnerungsortarbeit. Sie haben, Michael Emilian, den Münchner Wettbewerb Opfer des Nationalsozialismus, neue Formen des Erinnerns und Gedenkens einmal gewonnen und dabei ein Audioprojekt realisiert, Memory Loops. Da legen Sie über den Münchner Stadtraum so eine Art von Netz aus Erinnerungsorten, zu denen kleine, komponiert und mit Sprecherinnen und Sprechern produzierte Erinnerungsspuren, Erzählungen von Menschen zu hören sind. Zum Beispiel dieses hier.
Im zweiten Volksschuljahr kam ein Herr von der Oper in die Schule, in die Klassen und hat Kinder vorsingen lassen. Und da bin ich ausgesucht worden für den Kinderchor der Staatsoper. Genauso wie mein 3 Jahre älterer Bruder. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. In allen Opern, wo Kinder gebraucht wurden, mussten wir mitsingen und hatten deshalb sehr viele Proben. Oft gingen wir gleich nach der Schule zur Chorprobe. Zum Schluss wurden dann alle Chöre, die Kinder-, Frauen- und Männerchöre, zusammengeführt für die Aufführungen. Wenn ich am Abend des 9. November 1938 nicht in der Oper mit dem Chor hätte auftreten müssen, wäre ich natürlich um diese Zeit nicht auf der Straße gewesen. Wir standen an diesem Abend auch im letzten Akt noch auf der Bühne, mussten uns wie immer nach der Aufführung im Keller in der Garderobe die Schminke abwaschen und uns umkleiden. So war es schon recht spät, als mein Bruder und ich nach der Aufführung nach Hause gehen konnten. Wir sind die Maximilianstraße hinuntergegangen, am Hotel 4 Jahreszeiten vorbei, und da sahen wir, wie es brannte in der Seitenstraße. In der Herzog-Rudolf-Straße, da war die Synagoge und die jüdische Schule. Da brannte es. Es standen Leute herum, auch Uniformierte. Jemand warf Gegenstände aus dem Fenster. Aber Feuerwehr haben wir nicht gesehen. Erstmal haben wir neugierig zugeschaut, haben nicht verstanden, was passierte. Mein Bruder hat mich schließlich gepackt und gesagt, lass uns schnell weg hier und nach Hause. Es war ja schon ziemlich spät für 2 Kinder. Und da liefen wir also weiter durchs Lehel heim. Und da haben wir gesehen, dass Leute dabei waren, Fensterscheiben einzuwerfen und Läden zu verwüsten. Wir haben keine Polizei gesehen. Ich habe gar nicht verstanden, was los war.
Zugänglich sind diese Clips im Internet auf der Seite Memory Loops, von überall natürlich. Im Münchner Stadtraum sind so ungefähr 60 Tafeln angebracht, auf denen Telefonnummern stehen. Und wenn man darauf anruft, dann kann man diese Clips eben auch hören. Das hat damals viele Leute aufgeregt. Bei Anruf Holocaust stand auf einer Schlagzeile mal zu lesen. Wie erklären Sie sich denn rückblickend diese Abwehr, Frau Melian?
Man muss natürlich bedenken, das war, als ich diesen Wettbewerb, den geladenen Wettbewerb gewonnen hatte, 2008. Und es gab noch gar keine internetfähigen Mobiltelefone. Und das Internet war auch noch so ein bisschen eher wie so eine Art reine Kommunikationsplattform im öffentlichen Bewusstsein. Also alles, was wir heute damit machen, war da gar nicht präsent. Und ich glaube, das ist ein Grund, dass dagegen so ein Aufruhr war, weil Leute eigentlich mit dem Handy nur telefonieren wollten. Und zweitens mal war es natürlich ein Problem, weil in München gab es keinen guten Erinnerungsort und deswegen gab es diesen Wettbewerb. Man muss bloß dazu sagen, der Wettbewerb war ausgelobt, ohne einen Ort für die Künstler vorzuschlagen. Und da ich ja auch nicht ganz blöd bin und dann weiß, wenn es keinen Ort gibt, dann wird es auch kein Denkmal an einem bestimmten Ort geben, den ich mir aussuche, weil die Orte, an denen solche wichtigen Denkmäler sein müssen, die muss natürlich die Politik vorher klären. Und da das nicht zu klären war anscheinend vorher, habe ich eben dann die ganze Stadt ausgewählt und mir das ausgedacht mit dem Audiospuren, weil es ist ja so, viele der Quellen, die ich da benutzt habe, sind aus Archiven oder auch von Dokumentarfilmerinnen oder auch natürlich aus dem Bayerischen Rundfunk. Schon seit den 40er Jahren gibt es da Interviews mit Leuten, die aber in deinem Archiv geschlummert sind. Und die habe ich wieder hochgeholt und wir haben sie abgetippt und dann ausgewählt und eben bestimmte Orte ausgewählt, bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Zusammenhänge, Opfergruppen natürlich, die alle repräsentiert werden mussten und an bestimmten Orten, die man dann natürlich in der Stadt auch markieren muss, die auch verschwunden sind, ausgewählt. Das war alles sehr, sehr viel Arbeit und dann eben mit jungen Sprecherinnen wieder eingesprochen und Musik dazu komponiert.
Warum diese Distanz mit den jüngeren Stimmen? Weil die Originalstimmen gab es ja.
Es gab nicht bei allen die Originalstimmen und man muss ja immer dazu sagen, es können nur von Leuten die Stimmen noch da sein, die überlebt haben. Von vielen haben wir auch nur zum Beispiel Tagebucheinträge gehabt oder eben, was ganz wichtig für mich war, die Zeitzeuginnen, die sogenannten, die sind ja meistens erst für später interviewt worden und sind dann immer alte Menschen mit älteren Stimmen. Und ich wollte das aktualisieren, weil viele der Gegebenheiten, die die Leute schildern, kann man eigentlich komplett auch auf bestimmte Zusammenhänge heute wieder als Erfahrungen übertragen. Und wenn das junge Leute sprechen, dann kriegt es auch was Zeitloses, was Aktuelles. Das ist, war für mich sehr, sehr wichtig. Und dazu kommt auch, weil einige der Interviews, auch das mit dem Kind, der im Opernchor gesungen hat, habe ich selbst geführt. Und dort hat man eben immer, wenn man mit den Leuten spricht, natürlich auch eine hohe emotionale Beteiligung, weil das auch eine Person war, die eigentlich zum ersten Mal davon richtig Zeugnis abgegeben hat. Und es ist sehr aufwühlend, darüber zu sprechen. Das hört man auch. Und ich glaube, das ist gut, wenn solche Leute in die Schulen gehen und alles, aber für mich als Kunstwerk war es eben wichtig, dass da auch eine Gestaltung dann da ist, die weggeht von dem Persönlichen, weil ich ja viele Zeugnisse auswählen musste, stellvertretend für andere, die das ihr Zeugnis nicht mehr abgeben können.
War denn ein Gedanke auch, dass Sie gesagt haben, ich möchte vor allen Dingen ein virtuelles Mahnmal oder einen Erinnerungs- oder Erinnerungsorte, einen Haufen von Erinnerungsorten, ein ganzes Netz, weil es auch unmöglich macht, da Grenzen niederzulegen, so mit einer staatstragenden Metaphorik?
Das wurde von der Jury sehr hervorgehoben, dass ich mich da unterwegducke aus diesen ganzen Ritualen und gleichzeitig aber auch natürlich ein Angebot liefere mit einem gezeichneten Stadtplan für Leute, die können meinetwegen in Hongkong oder Toronto sitzen und dort auf den Stadtplan gehen und gucken, ja, hier war, meine Großmutter hat in der Straße gewohnt, wo ist die ungefähr, und sich versuchen, sowas anzuhören, dass es eben nicht nur für die Passantin in der Stadt, im Stadtraum funktioniert. Man kann es auch eben einfach anhören über einen MP3-Player oder Handy oder wie auch immer, aber man kann eben auch in Gedanken in der Stadt spazieren gehen. Und das war mir sehr wichtig.
Also im wörtlichen Sinne hier bei dem Münchner Projekt und im übertragenen Sinne bei dem Bremer Projekt stiften Sie ja so etwas wie einen Hallraum für Erinnerungen, weil das auf der einen Seite eben auch die Beteiligung des betrachtenden Subjekts ganz stark erfordert. Aber Hallraum kann man eben auch ganz normal mit Klängen füllen, mit Erzählungen auf der einen Seite, aber eben auch mit Sounds auf der anderen Seite. Ist das eine ganz wesentliche Komponente von Erinnerungsarbeit, die Sie wählen? Und wie gehen Sie daran, wenn Sie diese Erinnerungsmomente mit einer Komposition unterlegen?
Das ist natürlich immer ein längerer Prozess. Es hängt sehr stark damit zusammen, wenn jetzt da Sprache dabei ist, dass ich die richtigen SprecherInnen dafür finde, die genau auch in der Zurückhaltung diese Komplexe auch gut formulieren können. Das ist mir sehr wichtig, wie gesprochen wird. Und dazu kommt eben auch natürlich als eine Art unbewusste Spur diese Musik, die in dem Fall, was wir gerade gehört haben, ja ein Sample ist von einem Klavierstück von Mendelssohn Bartholdy, der ja zu dieser Zeit eben nicht mehr gespielt werden durfte. Aber natürlich ein ganz wichtiger Komponist in der deutschen Kompositionsgeschichte natürlich ist. Und alle Musikspuren haben im Endeffekt so wie in einer Art Bakterium ein bestimmtes Sample aus der Musikgeschichte, die damals nicht zu hören war in Deutschland oder eben unter großer Bestrafung. Und daraus entsteht natürlich auch nochmal eine sublime andere Botschaft.
Sie haben ja ein anderes Projekt gemacht, Föhrenwald, auch eine sehr bekannte, übrigens auch ein Hörspiel, ausgezeichnet mit dem wichtigsten Hörspielpreis in Deutschland, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden. Föhrenwald ist ein Beispiel für das, was Sie im Verlauf des Gesprächs mal über auch den Ulrichsschuppen gesagt haben, dass sich da einfach eine Stadt weiterentwickelt und jetzt wieder Container aufgetürmt sind an einem Ort, der ganz anders gelesen wurde zu anderen Zeiten, der wieder anschließt an eine Vorgeschichte vor dem Nationalsozialismus. Spielen diese Art von Überschreibungen eine besondere Rolle? Man sieht das an Föhrenwald, weil das eine Siedlung, eine Mustersiedlung im Nationalsozialismus war in der Nähe von München, bei Wolfratshausen, dann ab 1940 ein Zwangsarbeiterlager, nach Kriegsende Ort für Displaced Persons, also sozusagen exterritorial Raum für Überlebende aus Vernichtungslagern, und dann wieder eine Siedlung für Leute, die Heimatvertriebene sind, also deutsche Heimatvertriebene. Eine Mehrfachüberschreibung eines einzigen Platzes.
Also Föhrenwald war ja die erste dieser Arbeiten, die ich da gemacht habe, und die war ohne einen Auftraggeber. Das hatte ich mir selbst als Thema gesucht, weil ich es super spannend fand, dieses Siedlung zu sehen. Und ich kannte eben einige Leute, die dort gewohnt haben, unter anderem Rachel Salamander, die in München die Literaturhandlung gemacht hat und die dort ihre Kindheit verbracht hat im jüdischen Displaced Person Camp. Aber diese Geschichte war nicht wirklich thematisiert in der Öffentlichkeit, obwohl ich 10 Kilometer davon weg gewohnt habe. Und dann ist mir eben bei Recherchen dazu, weil ich das verstehen wollte, aufgefallen, dass diese Siedlungsstruktur von 2 Bauhausschülern geplant war. Und das fand ich dann eigentlich den ganz interessanten Ausgangspunkt, wie so ein Gehäuse, was als Arbeitersiedlung geplant war, wo eben auch natürlich bestimmte Wissen reinfließen, die man im Bauhaus gelernt hat, dann sofort für Zwangsarbeiter genutzt wird und später für Displaced Persons und bis heute natürlich dann durch die Besiedelung nach 1957 durch vertriebene Familien nochmal auch so einen fast dörflichen Charakter behalten hat. Und das ist unglaublich interessant, dass Architektur sozusagen der Boden ist für diese ganz vielen verschiedenen Geschichten. Nicht mal innerhalb von 20 Jahren, wo immer wieder neue Leute dort eingezogen sind und diese Architektur mit ganz anderen Inhalten gefüllt haben. Ich versuche immer, dass das eher en passant bleibt. Das ist schon eher, wie Kunst funktioniert, dass wenn ich vorbeigehe, dass ich denke, was ist das, dass ich mir es genau angucke und mich interessiert und mich dann informiere. Es soll nicht ein Mahnmal um des Mahnmals willen sein.
Erinnerungsarbeit en passant. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute die Künstlerin Michaela Melian. Der Ulrichsschuppen ist in Bremen und überall im Netz zu finden ist Michaela Melians Münchner Erinnerungsarbeit, und zwar auf der Seite memoryloops.net. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janschek.